Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Das Angehörigenentlastungsgesetz hilft Pflegebedürftigen und Ihnen als Angehörige. Und was das für Sie bedeutet, wenn Sie unterhaltspflichtig Ihren Eltern gegenüber sind und wer wann für was genau aufkommt, darüber sprechen wir im heutigen Podcast der KKH und FAMPLUS. Heute geht es um Elternunterhalt. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Rechtsanwalt Thomas Schneider, Fachanwalt für Erb- und Sozialrecht. Hallo, Herr Schneider.
Schönen guten Tag.
Außerdem ist dabei Viktoria Eiden von der Pflegeberatung der FAMPLUS GmbH. Hallo, Frau Eiden.
Hallo.
Und als Vierter im Bunde Michael Hellmich von der Pflegeberatung der KKH. Schön, dass auch Sie da sind.
Schönen guten Morgen in die Runde. Hallöchen.
Das Thema ist wirklich sehr, sehr komplex und ich freue mich sehr, dass Sie als Experten dabei sind. Und ich freue mich auch für Sie, die Sie zuhören, dass Sie sich das Ganze immer wieder anhören können. Denn es ist wie gesagt sehr komplex und ich würde gern mit der grundlegendsten Frage anfangen, Herr Schneider. Was genau versteht man eigentlich unter Elternunterhalt?
Ja, Elternunterhalt, das ist im Prinzip die Umkehr dessen, was man in frühen Kindesjahren eher mal unter Kindesunterhalt vielleicht schon mal gehört hat, dass also die Eltern für ihre Kinder aufkommen müssen, wenn sie noch klein sind oder dann später in Ausbildung und Studium gehen. Und diese Verpflichtung, die unter Familienangehörigen besteht, die hat man dann auch im höheren Alter, wenn bei den Eltern eine Situation eintritt, dass sie beispielsweise ihren Lebensunterhalt oder ihre Pflegeheimkosten selbst nicht mehr bezahlen können. Und in dem Moment schaut man dann, ob die Kinder in der Lage sind, die Eltern hierbei zu unterstützen. Und das nennt man dann den Elternunterhalt.
Die Kinder, Herr Schneider, sind das die leiblichen Kinder oder sind das auch Stiefkinder, die da einspringen müssen? Wie ist das?
Ja, also es sind letztendlich die verwandtschaftlichen Beziehungen, die hier eine Rolle spielen. Also in dem Sinne, im rechtlichen Sinne sind es die leiblichen Kinder, die hier eine Rolle spielen. Es ist theoretisch auch so, dass man daran denken kann, dass möglicherweise auch die Enkelkinder für ihre Großeltern Großelternunterhalt zahlen müssen. Da gibt es allerdings dann eine Sonderregelung, dass das normalerweise nicht greift. Aber es geht letztendlich um die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Eltern, Kind und Enkelkindern.
Um erstmal zu verstehen, um was für Summen es hier überhaupt geht, Frau Eiden, Herr Hellmich, was kostet eigentlich so ein Platz in einem Pflegeheim? Und wir sind ja gerade Himmelsrichtung technisch, Frau Eiden, Sie sind so Richtung Süddeutschland angesiedelt. Ne, ist richtig, oder?
Ja, genau. Ich sitze bei München.
Ja, Herr Hellmich, und bei Ihnen wäre es so in die westliche Richtung?
Ja, so Ruhrgebiet, NRW, die Bundesländer drumherum.
Okay, dann haben wir doch schon mal so einen ganz guten Überblick, zumindest südwestlich. Wie teuer ist so ein Heimplatz? Wir gehen jetzt mal von den Gesamtkosten aus, Frau Eiden.
Ja, also man muss tatsächlich deutschlandweit so ein bisschen unterscheiden nach Regionen. Jetzt hier in Süddeutschland muss man einmal sagen, es gibt so diese Gesamtkosten, die ein Pflegeheim kostet und einen Teil davon trägt die Pflegekasse. Das ist abhängig vom Pflegegrad und was nicht gedeckt ist, nennt man im Volksmund oft so Hotelkosten, also Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten. Die werden tatsächlich dem Pflegebedürftigen beziehungsweise dann stellvertretend eben den Angehörigen in Rechnung gestellt. Und das ist dann der Eigenanteil, von dem oft gesprochen wird. Und der kann, je nach Region, nach oben gibt es ja immer keine Grenzen, auch gut bei 2.500 bis 3.000 Euro im Monat liegen.
Also diese Summe betrifft jetzt rein den Eigenanteil. Das ist genau. Nicht der Gesamtheimplatz, ja?
Nein.
Okay, von was für einem Betrag sprechen wir gesamt? Also was kostet dieser Heimplatz, ohne dass schon irgendwelche Anteile abgehen? Wie ist es so bundesweit unterschiedlich wahrscheinlich auch, ne?
Genau, also in Süddeutschland kann man eben je nach Pflegegrad einfach noch einiges draufsetzen. Es kann dann oft auch 4.500 bis 5.000 Euro im Monat sein. Herr Hellmich, im Norden, wie schaut es bei Ihnen aus?
Ja, wie gesagt, aktuelles Beispiel, was ich gerade ja sozusagen beackern habe, ist eben, dass ein Heimplatz hier in dem konkreten Fall, also die Gesamtkosten, was das Heim eben am Ende des Tages, des Monats halt in Rechnung stellt, die Gesamtkosten liegen bei circa 3.000 Euro. hier in diesem Fall, wobei dann je nach Pflegegrad natürlich, denn beispielhaft mal genannt, der Pflegegrad 2 ist anerkannt beim Kunden, beim Versicherten, würde die Pflegekasse halt 770 Euro davon beisteuern. Wären dann jetzt nach Adam Riese, jetzt bitte jetzt nicht Kopfrechnen, Raunde bauen, 2.500 Euro, die jetzt erstmal ein Delta wären, also eine Lücke, die jetzt aus anderen Quellen zu finanzieren wäre. Da käme dann halt in Frage eben ja das Vermögen oder die Einkünfte des Betroffenen. Und wenn er das halt nicht kann und seine Angehörigen, ob jetzt der Ehepartner, der vielleicht noch lebt, oder auch eben die Kinder, wenn die entweder nicht können oder eben frei, ja, davon frei sind aufgrund der Grenzen, über die wir ja gleich noch sprechen werden, wäre dann am Ende des Tages dann halt der Sozialhilfeträger, der dann gegebenenfalls hier in die Bresche springen müsste.
Okay, also man kann mal grob festhalten, für alle, die gerade erst in das Thema einsteigen, es gibt die Kosten des Heimplatzes, davon zahlt ein Teil die Pflegeversicherung und ein Teil, der überbleibt, das ist dann eben das, was dieser sogenannte Eigenanteil ausmacht oder diesen Eigenanteil ausmacht. Und genau, was Sie davon als Angehörige zahlen müssen, darüber sprechen wir vorab nochmal. Eine grundlegende Frage: Wie ist denn überhaupt der Ablauf? Vielleicht an Sie alle. Also in dem Moment, wo klar ist, Mutter oder Vater müssen in einer Pflegeeinrichtung betreut werden, man sucht einen Pflegeheimplatz aus. Wie geht's dann weiter? Also kriegt man gleich im ersten Monat eine Rechnung oder was passiert? Wer mag denn oder wer hat damit am meisten Berührungspunkte?
Ja, also ich kann gern einfach mal beginnen und alle dürfen ergänzen. Also im Alltag in der Beratung ist es so, dass man schaut, okay, ist ein Pflegeheimplatz jetzt notwendig? In der Regel bekommt man ja nicht innerhalb von 3 Tagen einen Platz, außer es ist wirklich eine akute Situation. Wir können jetzt ja hier exemplarisch mal nehmen, es ist absehbar, dass der Aufwand zu Hause mehr wird und man hat auch noch ein paar Tage, Wochen Zeit, nach einer geeigneten Einrichtung zu schauen. Ich empfehle in der Beratung eigentlich grundsätzlich schon bei Beginn der allerersten Pflegebedürftigkeit, sich einmal wirklich einen finanziellen Überblick zu verschaffen, weil sonst man wirklich ja teilweise jahrelang immer so dieses Bauchgefühl hat, oh je, was wird denn da mal kommen? Und Sinn macht es wirklich, wenn man auch schon das erste Mal den Pflegegrad beantragt, einfach mal sich einen Überblick zu verschaffen, was ist an Vermögen vorhanden, was ist das Haus wert, wie soll es mal mit dem weitergehen, was ist an Barvermögen. Als Kind kann man sich überlegen, wie viel verdient man selber. Und dann kann man sich theoretisch einfach mal ausrechnen, wenn man jetzt sagt, man nimmt 2.500 Euro pro Monat, könnte man sich jetzt mal ausrechnen, wie viele Monate reicht denn noch das Geld? Dann fällt man, dann ist die Angst oft nicht gleich am Anfang schon da. Und im Prinzip läuft es dann weiter, wenn man eben den Heimvertrag abschließt, dass man eben dann auch natürlich die Rechnung bekommt. Und im Pflegeheim ist es ganz grundsätzlich egal, wer diesen Eigenanteil bezahlt, ob der jetzt eben von der Rente oder vom Vermögen oder von anderen bezahlt wird. Hauptsache wird bezahlt. Wenn allerdings schon am Anfang klar ist, oh je, ist die Lücke zwischen dem, was das Heim in Rechnung stellen wird und der Rente ist sehr groß und es ist kein Vermögen da, dann kann man sehr schnell feststellen, hier wird es auf Unterstützungen eventuell vom Sozialamt hinauslaufen. Dann ist auch bei meinen Klienten wirklich die Empfehlung, da auch schon 4 bis 6 Monate vorher, wenn man es absehen kann, bereits mal anzufangen, die Anträge zu stellen, bevor man komplett zahlungsunfähig ist, weil einfach auch hier die Mühlen teilweise sehr langsam mahlen.
Ich habe sofort im Kopf, Herr Schneider, Sie beraten ja auch wirklich in dem Fall, meine Mutter zum Beispiel muss jetzt in ein Pflegeheim, hat noch ein kleines Häuschen, wo sie drin gewohnt hat, bis zu dem Punkt, wo sie ins Heim gegangen ist. Und jetzt muss man das tatsächlich dann verkaufen. Also geht es tatsächlich an Eigentum, an Immobilien oder wie läuft das? Also es ist eine sehr allgemeine Frage. Das wollen wir ja eigentlich alles im Rahmen dieses Podcasts klären. Aber vielleicht fangen wir gerade, was Frau Ein sagte, einfach mal an. Also muss ich Immobilien veräußern, um es selber bezahlen zu können?
Ja, also das mit dem kleinen Häuschen, wo also die Mutter oder der Vater zuletzt noch lebte und sich wahrscheinlich auch gewünscht hat, möglichst dort noch sehr lange zu leben, wenn es halt doch irgendwann nicht mehr geht, ist das tatsächlich die Frage, die sich in dem Zusammenhang am meisten stillt. Und da beginnen dann letztendlich auch die Sorgen und die Überlegungen, ob man dieses Häuschen vielleicht irgendwie in der Familie noch retten kann, in Anführungszeichen, oder behalten kann. Und tatsächlich ist es so, wenn also die Mutter oder der Vater noch Eigentümerin oder Eigentümer dieses Häuschens ist, dort aber nicht mehr leben kann und ins Pflegeheim gehen muss, dann wird man das als Eigenvermögen der Mutter ansehen müssen, das zunächst mal vorrangig irgendwie verwertet werden muss, damit davon die Pflegeheimkosten bezahlt werden. Ich will aber betonen, verwerten heißt, man muss ja auch in dem Fall erstmal einen Käufer suchen. Vielleicht findet sich auch jemand in der Familie. Wenn nicht, dann ist es über Makler und Veräußerungsgeschäfte natürlich ein bisschen schwieriger und langwieriger. Ich möchte betonen und da auch ein bisschen die Sorgen nehmen. In der Zwischenzeit wird man also nicht alleine gelassen. Das heißt, wenn also das Konto leer ist und wirklich nur noch dieses Häuschen da ist, dann muss theoretisch auch der Sozialhilfeträger beispielsweise durch eine Darlehensgewährung einspringen in der Zwischenzeit, bis das verkauft ist. Dann allerdings, weil es halt nur ein Darlehen ist, muss also auch dieses Darlehen von dem Verkaufserlös tatsächlich zurückgezahlt werden. Also das Häuschen muss grundsätzlich verwertet werden.
Jetzt ist ja das, was Sie sagten, Frau Eiden, man setzt sich einfach mal zusammen, wenn so ein Pflegegrad beantragt wird. Und es ist ja immer schön, wenn man noch im relativ gesunden Zustand nett beieinander sitzt, bei Kaffee und Kuchen. So, und dann muss man genau diese finanziellen Geschichten ansprechen. Muss sagen, also Mutter, du hast noch ein Haus. Wenn du mal ins Pflegeheim kommst, müssen wir das verkaufen oder man sitzt da mit den Geschwistern. Ich sage nur, eieiei, also das ist so ein Thema. Ich glaube, das fällt den meisten sehr, sehr schwer, das so anzusprechen. Wie ist das, wenn Sie Menschen in der Beratung haben?
Das Thema ist wahnsinnig schwer und auch aus persönlichen Erfahrungen und auch wirklich, was ich von Klienten mitbekommen habe, kann ich jedem eigentlich nur raten, dieses Thema spätestens mit 60 irgendwie mal auf diesen Tisch zu bringen, weil wenn das Haus oder ich, also ich sag meinen Klienten in der Beratung, ich verlange von denen so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung. Wenn mir jemand sagt, das ist mein Haus, das habe ich mir aufgebaut und das ist die Altersvorsorge und es wird dann verkauft oder vermietet und davon werden die Pflegeheimkosten gezahlt, dann ist das wunderbar. Aber was die Katastrophe ist dann mit 85 kommt man ins Pflegeheim, man ist noch Besitzer von dem Haus. Die Kinder wohnen vielleicht schon in diesem Haus, es ist aber nicht überschrieben grundbuchmäßig und haben einen riesigen Kredit aufgenommen, um dieses Haus zu sanieren. Energetische Sanierung ist ja in allen Themen und die Baupreise steigen. Das heißt, eine Sanierung ist jetzt eine Sache, für die man auch einen größeren Kredit heutzutage braucht. Und dann kommt eben der Eigentümer des Hauses ins Pflegeheim und dann ist es tatsächlich dem Sozialamt im ersten Moment relativ egal, dass die Kinder hoch verschuldet sind auf dieses Gebäude, weil es auf dem Papier, Herr Schneider, Sie werden das gleich noch fachlich korrekter auflisten können, erklären können, aber auf dem Papier gehört es dem Pflegebedürftigen oder ist zu spät eben verschenkt worden.
Naja, genau, das sind nämlich eben diese Sachen mit Schenkungen und so weiter und so fort, was es da noch gibt. Wir gehen noch drauf ein. Ich muss allerdings auch noch mal 2,5 Schritte zurückgehen. Und zwar ist es ja so, unterhaltspflichtig sind wir als Kinder unseren Eltern gegenüber. Das haben wir ja schon festgehalten. Aber da gibt es ja durchaus Grenzen. Und es gibt ja auch dieses Angehörigenentlastungsgesetz, Herr Schneider. Das ist im Jahr 2020 neu aufgelegt worden, beziehungsweise gibt es da eigentlich seitdem ja, doch große Unterstützung seitens des Gesetzes. Wann muss ich denn, je nachdem, wie ich finanziell gestellt bin, meine Eltern dort tatsächlich unterstützen? Da gibt es ja so eine Grenze, ne?
Ja, also das Wesentliche, was durch dieses Gesetz neu eingeführt wurde, ist die sogenannte 100.000-Euro-Grenze. Das bedeutet also, wenn die Kinder im Jahr, grob gesagt jetzt mal, nicht mehr als 100.000 Euro an Einkünften haben, sind sie von der Elternunterhaltspflicht befreit. Letztendlich bezahlt dann also diese Finanzierungslücke, von der wir anfangs gesprochen haben, das Sozialamt, wenn das eigene Einkommen und Vermögen des Elternteils nicht mehr ausreicht. Und die Kinder müssen also quasi diese Finanzierungslücke nicht wieder auffüllen. Diese 100.000-Euro-Grenze lehnt sich so ein bisschen ans Steuerrecht an. Man hat also die Idee gehabt, es den Sozialverträgern so einfach wie möglich zu machen und auch den Betroffenen. Man schaut einfach in den Steuerbescheid rein und sieht, ob man diese 100.000-Euro-Grenze überschritten hat oder nicht. Und da sage ich ganz einfach dazu, es gibt ja im Steuerbescheid verschiedene Zwischensummen, die dort gebildet werden. Und wenn man da in die Zeile schaut, die mit der Überschrift Summe der Einkünfte überschrieben ist, dann sieht man bei dem betreffenden Kind, ob die 100.000-Euro-Grenze eingehalten ist oder nicht. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, man darf bei diesen Einkünften nicht nur an sein Arbeitseinkommen denken, sondern wenn die Kinder beispielsweise auch Mieteinkünfte haben oder ein Einkommen aus einer selbstständigen Nebentätigkeit, dann zählt man das alles zusammen. Und wenn das dann immer noch unter 100.000 Euro ist, dann hat man insofern Glück und muss keinen Elternunterhalt zahlen.
Wenn man jetzt Einzelkind ist, ist klar. Wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel die Familie aus drei Geschwistern besteht? Welche Summe wird dann zugrunde gelegt?
Also diese 100.000-Euro-Grenze gilt individuell für jedes Kind. Das heißt, man schaut erstmal bei jedem einzelnen Kind, ob diese 100.000-Euro-Grenze für sich allein genommen überschritten ist oder nicht. Wenn es bei einem Kind überschritten ist und bei dem anderen Kind nicht, dann ist dieses eine Kind unterhaltspflichtig und dann wird dort der Elternunterhalt genauso berechnet, wie man das in der Zeit gemacht hat, als es diese 100.000-Euro-Grenze noch nicht gab. Das heißt, man berücksichtigt dann unter Umständen die anderen Kinder, die die 100.000-Euro-Grenze nicht überschreiten, bei der Elternunterhaltsberechnung mit. Die bleiben aber frei und dasjenige Kind, das die 100.000-Euro-Grenze überschreitet, da wird dann geschaut, ob diese Finanzierungslücke von diesem Kind ganz aufgefüllt werden muss oder nur zum Teil.
Eieiei, ich sehe sofort Potenzial, sich ordentlich zu verstreiten, Frau Eiden, oder?
Ja, das ist tatsächlich dann der Punkt, wo ich meinen Klienten auch dringend eben die Rechtsberatung empfehle, um das wirklich prüfen zu lassen. Und oftmals, deswegen ist es auch so wichtig, sich im Idealfall, bevor es ein Thema wird, damit zu beschäftigen, weil sonst der eine, ein Geschwisterteil sagt, ja, ich verdiene viel mehr, meine anderen Geschwister, die machen ja nichts, also es kann dann und sind dann drunter und derjenige, der drüber liegt, denkt, er ist jetzt alleine für die Eltern komplett verantwortlich, und dann kann natürlich zwischen Geschwistern auch nochmal ein eventuell völlig unnötiger Streit entbrechen, wer sich jetzt hier mehr kümmert oder eben nicht kümmert. Und deswegen ist es immer ganz spannend, wenn dann quasi jetzt von Ihnen, Herr Schneider, quasi geklärt werden kann, muss denn jetzt das eine Kind dann auch die Last der Geschwister mittragen?
Also ich sage noch ergänzend mit dazu, wenn ich vorhin gesagt habe, Elternunterhalt wird so berechnet, wie man es vor 2020 berechnet hat, dann muss man folgenden Grundsatz berücksichtigen. Sind mehrere Kinder vorhanden und alle auf ihre Art und Weise in einer bestimmten Höhe leistungsfähig, Elternunterhalt zu bezahlen, dann muss man ja schauen, ob diese Finanzierungslücke von 2.000 bis 3.000 Euro im Schnitt von den Kindern insgesamt bezahlt werden kann oder nicht. In vielen Fällen errechnet sich ja ein Elternunterhalt irgendwo im 100-Euro-Bereich. Wenn man wirklich der super Top-Spitzenverdiener ist, dann können es auch schon mal vierstellige Elternunterhaltsbeträge werden. Aber im Normalfall sind es irgendwelche Beträge im 100-Euro-Bereich. Das heißt, selbst wenn wir drei Kinder haben und die Finanzierungslücke für das Pflegeheim bei 3.000 Euro liegt, dann wird man auch bei drei Kindern nicht dazu kommen, diese gesamten 3.000 Euro zu refinanzieren. Zu der Frage, welches Geschwisterkind jetzt mehr oder weniger zahlen muss, kommt man nur dann, wenn die Finanzierungslücke so ausfällt, dass die drei Kinder bei der Elternunterhaltsberechnung mehr zahlen könnten als diese 3.000 Euro. Dann wird das Einkommen, das die Kinder zur Verfügung haben, untereinander ins Verhältnis gesetzt und damit also eine gewisse Gerechtigkeit wieder geschaffen, dass nicht der eine alles zahlen muss und die zweiten und dritten Kinder füllen das dann nur auf, sondern jedes Kind wird letztendlich in Anspruch genommen, einen Teil beizutragen nach seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Allerdings bleibt diese Ungerechtigkeit in Anführungszeichen bestehen. Wenn ein Kind die 100.000-Euro-Grenze nicht überschreitet, dann muss dieses Kind definitiv keinen Elternunterhalt bezahlen, auch nicht anteilig.
Herr Schneider, ich stutzte gerade bei einer Sache und da muss ich doch noch mal nachfragen. Wir sprechen ja immer über diesen Eigenanteil, ne? Über diese. Das hörte sich gerade so an, ob der Eigenanteil, also die Heimkosten abzüglich Pflegeversicherung, bleibt der Eigenanteil, ob der variiert je nach Einkommen der Kinder. So hörte es sich gerade an.
Ganz so ist es nicht. Der Eigenanteil ist ja letztendlich das, was zunächst mal primär auch von dem Pflegeheimbewohner, also dem Elternteil, selbst bezahlt werden muss. Also von dem Eigenanteil wird ja quasi das andere Einkommen zum Beispiel oder eventuell Mieteinkünfte von dem Elternteil noch abgezogen. Und das, was dann noch übrig bleibt, das ist in jeder Familie natürlich individuell, weil der Eigenanteil von den Kosten des Pflegeheims abhängt, in dem ich untergebracht bin. Und dieser verbleibende Eigenanteil, der ist möglicherweise dann von den Kindern durch den Elternunterhalt zu refinanzieren.
Wie ist denn das, Herr Helmig, in Ihrer Beratung bei der KKH? Wie viele, ach ja, emotionale Gespräche führen Sie da, weil es genau darum geht? Eigentlich möchte man den Eltern was zurückgeben. Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, es ist auf jeden Fall ein emotionales Thema in viele Richtungen. Auch Finanzen können emotional sein. Ja. Insofern, klar, die Sorgen sind dann da. Ist erstmal die Situation. Oftmals ist es ja auch von 0 auf 100 quasi. Mutter ist gerade noch lustig durch den Garten gesprungen. Dann gibt es ein Ereignis, ich sage jetzt mal als Beispiel mal Schlaganfall oder so. Massiver Schlaganfall, massive Einschränkungen mit Lähmung, also Körperparese, Sprache ist weg. Vielleicht noch im schlimmsten Fall noch eine künstliche Ernährung erforderlich, wo eine Heimunterbringung von jetzt auf gleich zwingend notwendig ist, weil das zu Hause definitiv nicht geht. Und dann ist erstmal eine hohe Emotion da, ja, um die Sorgen, die man sich macht, um das, was man vielleicht alles noch erleben wollte mit dem Elternteil, was ist eine ganze Welt, die zusammenbricht von jetzt auf gleich. Und ja, und dann geht's heiter weiter in dem Sinne jetzt, dass es heißt, ja, Pflegeplatz, alles gut und schön, man kümmert sich und kriegt dann die Kostennote um die Ohren geworfen, Heimplatz 3.000 Euro, wenn man überlegt, das sind 100 am Tag, da kann man ein gutes Hotelzimmer für mieten im Prinzip auf der anderen Seite. Ja, da kochen die Emotionen dann sehr schnell hoch und ja, da muss man auch immer wieder so ein bisschen die Leute ein Stück runterkühlen, so ein bisschen abholen, Verständnis, ja nicht nur Verständnis zeigen, auch Verständnis haben, weil es sind echt Belastungs-Stresssituationen, die man eigentlich gar nicht haben möchte für sich selbst. Ne?
Ja, das glaube ich. Und deswegen finde ich es immer wieder gut, dass man weiß, ja, dass es eben eine Krankenkasse gibt oder eine Pflegeberatung auch vom Plus, an die man sich wenden kann, wo man mit echten Menschen, sage ich immer so gerne, wirklich telefonieren kann und die einen fachlich beraten können, aber auch eben, ja, ich sag jetzt mal, Sie sind keine Psychologen, aber auch seelisch eben zeigen können, Sie stehen zur Seite, ja, in diesen fachlichen Fragen. Gehen wir mal von dem besten Fall aus, den Frau Eiden vorhin skizziert hat. 60, die Eltern sind um die 60 und setzen sich mit den Kindern zusammen und sagen, so, passt mal auf, wenn wir mal nicht mehr fit sind. Herr Schneider, ich glaube, da kommt das Thema Schenkung eventuell ins Spiel, ne, wenn es um Immobilien oder um Werte geht, die vorhanden sind.
Ja, also das ist tatsächlich ein Ratschlag, den man immer beherzigen kann, möglichst frühzeitig sich zumindest Gedanken zu machen innerhalb der Familie. Will man das Vermögen, das man hat, möglicherweise so regeln oder verteilen, dass es dann später insofern geschützt ist, dass es in der Familie bleibt und unter Umständen nicht komplett für Pflegeheimkosten verwendet werden muss. Ich sage da einfach nochmal mit dazu, ob das Sozialamt einspringt, um Pflegeheimkosten zu bezahlen oder ob man es aus eigenem Einkommen und Vermögen finanzieren kann, ist wirtschaftlich gesehen normalerweise kein Unterschied. Es wird einem im Pflegeheim vom Grundsatz her immer gleich gehen. Es ist auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen die moralische Frage natürlich. Will man sich später mal mit einem Antrag ans Amt wenden und Sozialhilfe oder zusätzliche Pflegeleistungen in Anspruch nehmen? Oder möchte man versuchen, das möglichst eigenständig zu finanzieren? Wenn man sich aber dazu entschließt, aus welchen Gründen auch immer, das Familienvermögen möglichst bewahren zu wollen, dann sollte man also frühzeitig daran denken, hierfür die richtigen Weichen zu stellen. Denn wenn man es kurz bevor man ins Pflegeheim kommt, macht, kann der Zug abgefahren sein und ist es zu spät und kann man möglicherweise nichts mehr retten.
Das heißt, wir sprechen davon, dass die Eltern das Vermögen, und wir sprechen jetzt nicht von 5 Millionen, sondern wir sprechen auch von einem kleineren Vermögen, sage ich mal, ein kleines Häuschen, was auch immer an Werten vorhanden ist, dass man dann anfängt, das den Kindern zu überschreiben. Ich habe so im Ohr, dass viele wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, dann bin ich quasi mein Eigentum los. Und wenn ich mich dann mit meinen Kindern verstreite, das sind wahrscheinlich auch die Themen, oder Herr Schneider, auf die Familien, mit den Familien auf Sie zukommen, oder?
Genauso ist es. Also Vermögensübertragung, insbesondere Immobilienübertragung, ist ja letztendlich Vertragsgestaltung. Und Vertragsgestaltung soll ja auch immer ein bisschen vorausschauend arbeiten. Das heißt also, in diese Überlassungsverträge kann man ja eine Vielzahl von zusätzlichen Regelungen aufnehmen, um dann als Elternteil weiterhin auch abgesichert zu sein. Also die meisten wünschen sich natürlich, dass sie möglicherweise ihr Haus an die Kinder übertragen, aber dann eben Sicherheit haben, dort auch weiterhin bis zum Lebensende möglichst wohnen zu können. Insofern ist also Vertragsgestaltung immer auch ein bisschen Vorausschau, dass es später dann zu keinerlei Streitereien kommt. Und in dem Fall, wenn man das Wohnen zu Hause absichern will, aber das Eigentum quasi am Haus schon aufgibt, um es möglicherweise vor dem Zugriff, vor dem Sozialhilfeträger zu bewahren, dann gibt man in diese Notarverträge einfach zum Beispiel ein Wohnungsrecht mit rein, sodass also im Grundbuch eingetragen ist, dass die Eltern geschützt bis zum Lebensende dort wohnen können. Und dann kann die dort auch niemand rauswerfen, selbst wenn es mal zu Streitereien zwischen Eltern und Kind kommen sollte.
Und das sind ja auch so Sachen, so eine Frist, so eine Schenkungsfrist. Also wenn man da was überträgt, ich glaube, die muss 10 Jahre bestehen, dieser Vertrag, bevor Mutter, Vater dann ableben. Ist das richtig?
Genau, also diese 10 Jahresfrist gibt es. Schenkungen, das heißt also, wenn man das Haus wirklich unentgeltlich ohne Gegenleistung überträgt an die Kinder, dann können Schenkungen zurückgefordert werden, wenn man später verarmt ist, so steht es im Gesetz, und deswegen sein Vermögen eigentlich für den eigenen Lebensunterhalt wieder braucht. Und diese Schenkungsrückforderung ist ausgeschlossen, wenn seit der Schenkung mindestens 10 Jahre vergangen sind. Deswegen früh planen, dann ist diese 10-Jahresfrist möglicherweise schon abgelaufen. Und deswegen ist das, was Frau Eiden sagte, mit 60 vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, mit Sicherheit ein guter Zeitpunkt.
Einfach mal das Gespräch suchen, glaube ich, ne? Einfach mal drüber nachdenken und drüber sprechen. Mensch, das haben wir, das ist möglich und das kann man eben mit einer wirklich guten Rechtsberatung, das sollte man einfach mal in Anspruch nehmen. Und das finde ich auch überhaupt nicht unmoralisch, wenn man eben darüber spricht, was passiert. Das ist viel besser, Verantwortung im Vorfeld zu übernehmen, als dann hinterher, ich sage mal, die Kinder mit einem, ja, mit einer Last, einer Bürde dastehen zu lassen und zu haben. Stichwort Hilfe zur Pflege, Frau Eiden, Herr Helmich. Was genau ist Hilfe zur Pflege und wer kann es in Anspruch nehmen?
Ja, also Hilfe zur Pflege kann man auch schon quasi ambulant in Anspruch nehmen. Das ist ja, die Pflege zu Hause kostet ja auch Geld. Und je nach Pflegegrad gibt es ja auch Leistungen der Pflegeversicherung. Aber unter Umständen reicht oder in manchen Fällen reicht das trotzdem einfach nicht. Vor allem, wenn keine Angehörigen oder Ehrenamtlichen da sind, die viel unentgeltlich mitmachen. Und die Rente, da kann man jede Tageszeitung aufschlagen, reicht bei vielen ja auch nicht adäquat zur Lebensunterhaltdeckung, gestiegenen Energiepreise. Also hier haben wir verschiedene Punkte, die dazu führen, dass eigentlich wir sehr, sehr viele Menschen haben, bei denen das Geld in der Rente nicht gut reicht. Und kommt dann eben noch eine Pflege dazu. Und man kann zum Beispiel nicht mehr Auto fahren und kommt auch nicht mehr selber zum Supermarkt. Also es fängt ja schon mit den einfachen Sachen an. Braucht man jemanden, der für einen das übernimmt? Und wenn man jetzt eben keinen findet, der das ehrenamtlich oder aus der Familie übernimmt, dann muss man jemanden finanzieren, der das macht. Und damit sind die Budgets, die man hat, schrumpfen schnell. Und ein Teil der Sozialhilfe ist Hilfe zur Pflege, den dann Menschen beantragen können, eben auch wieder beim zuständigen Sozialamt, damit quasi die Versorgung einfach adäquat sichergestellt bleiben kann. Und hier haben oder hier sehe ich in der Beratung oft eine sehr, sehr große Angst davor, dass die Menschen sagen, wenn sie zum Sozialamt gehen und Hilfe zur Pflege beantragen, dann müssten sie ins Pflegeheim gehen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das habe ich oft. Aber da kann man immer alle beruhigen. Also es kann einen keiner zwingen, nur weil man sich zu Hause finanziell nicht leisten kann, dass man deswegen ins Pflegeheim geht. Also man hat schon das Recht, ambulant betreut und versorgt zu sein.
Also das heißt, dieses Sozialamt, was ja immer so ein bisschen, ja, so einen Beigeschmack hat, wenn man den Namen schon hört. Mir geht es komischerweise genauso. Aber dieses Sozialamt ist wirklich das Amt, was mir helfen kann. Zum Beispiel Hilfe zur Pflege, vielleicht auch Wohngeld zu beantragen und sämtliche andere Hilfen. Ist das Sozialamt da mein Ansprechpartner, oder?
Genau.
Entschuldigung.
Ja, Herr Helmich, machen Sie ruhig.
Ja, das würde ich jetzt mal so sehen. Sicherlich ist das Wohngeld auch noch eine Option, die irgendwo gezogen werden könnte. Wobei, wie gesagt, es immer sehr individuell ist, eben auf den Sachverhalt. Was habe ich eben, wer wird wo oder wer ist wie krank, wer muss wie wo gepflegt werden? Bin ich im ambulanten Bereich, bin ich im stationären Bereich? Habe ich die Themen eben eigenes Einkommen, eigenes Vermögen, weil der Sozialhilfeträger interessiert sich ja primär immer für ein Ding, egal über welche Leistung wir bei ihm sprechen, habe ich eine Bedürftigkeit. Also ist mein Gegenüber, mein Antragsteller, der Bürger, ist er bedürftig oder ist es eben nicht? Und da gibt es halt eben die Prüfkriterien, die dann halt durchgespielt werden, der Sachverhalt eben geschaut wird, was sind die Dinge, wie ist der Sachverhalt, also wie sind die einzelnen Tatbestandsmerkmale, und dann gibt es halt am Ende ein Ergebnis, dass der Bürger, der Klient, der Pflegebedürftige, der Mensch, um es vielleicht mal lieber so auszudrücken, braucht er eine finanzielle Unterstützung durch den Staat oder kann er das halt mit seinen eigenen Mitteln, ja, wuppen. Aber das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Es kommt wirklich oft die Frage, ja, auch wenn wir unsere Pflegeberatung proaktiv anbieten, wenn wir Kunden ansprechen, dass wir glauben, dass eine Pflegeberatung sinnvoll ist, dann kommt oftmals von Omi, Opi, ach, sie wollen mich ja nur ins Heim abschieben oder so. Diese Angst ist bei den älteren Menschen da, die natürlich nicht berechtigt ist an der Stelle. Das will ja niemand, wir wollen das nicht, andere möchten das nicht. Und da gibt der Schneider mir mit Sicherheit aus Fachanwaltsicht auch her recht, man kann ja auch niemand dazu zwingen. Aufenthaltsbestimmungsbereich ist ein hohes Gut, zu Recht ein hohes Gut, dass eben nicht jemand einfach geschnappt werden kann und halt in eine Einrichtung gesteckt. Und insofern können wir da als Pflegeberater natürlich auch immer direkt die Angst nehmen, wenn wir mit den Klienten selber sprechen, also wenn es nicht das Thema Angehörige sind, zu sagen, nee, Frau Meier, Herr Müller, ins Heim müssen Sie nicht, wenn Sie das nicht wollen.
Ja. Herr Schneider, wie ist das? Also wahrscheinlich ins Heim direkt, so wie Herr Helmich gerade sagte, ist nicht, oder?
Ja, also da möchte ich vielleicht auch nochmal die Verknüpfung zum Thema Elternunterhalt herstellen. Es ist tatsächlich so, also man darf nicht vergessen, selbst wenn man zu Hause gepflegt wird, ist man also nicht daran gebunden, nur diesen Festbetrag aus der Pflegeversicherung in Anspruch zu nehmen, sondern wenn man umfangreicher oder umfassender pflegebedürftig ist und dieser Festbetrag einfach nicht ausreicht, um beispielsweise einen Pflegedienst zu bezahlen, der halt vielleicht nicht nur dreimal am Tag kommt, sondern auch fünfmal am Tag kommt, oder wo man vielleicht bestimmte Sachen öfter in der Woche machen muss als nur einmal oder alle 2 Wochen, dann springt da letztendlich, wenn die eigenen Mittel nicht reichen, auch wieder das Sozialamt im Wege der Hilfe zur Pflege ein. Und bei dieser Stelle kann man sich genauso die Frage stellen, ob dann die Kinder in dem Fall auch schon unterhaltspflichtig werden. Und da gibt es eine ganz kuriose Rechtsprechung in den Instanzgerichten, die relativ wenig bekannt ist, aber die ich ganz kurz ansprechen möchte. Diese Frage, ob dann Elternunterhalt gezahlt werden muss für die Eltern, die zu Hause leben, die kann man auch unter dem Aspekt betrachten, ja, wäre denn eigentlich die Pflege im Pflegeheim nicht billiger? Also so eine ambulante Pflege durch den Pflegedienst, wenn das mal einen Umfang annimmt, dass der täglich mehrmals am Tag kommt, dann kann das auch leicht mal 5.000 oder 6.000 Euro im Monat kosten. Der Festbetrag von der Pflegeversicherung wird natürlich unter keinen Umständen ausreichen, egal welchen Pflegegrad man hat, um diese Kosten zu finanzieren. Also wird da das Sozialamt wieder im Wege der Hilfe zur Pflege einspringen. Wenn allerdings das Pflegeheim tatsächlich kostenmäßig günstiger wäre als diese 5.000, 6.000, 7.000 Euro ambulante Pflege, dann muss das Sozialamt vom Grundsatz her auch die Pflege zu Hause finanzieren, kann also nicht sagen, im Pflegeheim wäre es günstiger. Die Kinder allerdings, die können im Punkto Elternunterhalt allerdings einwenden, das Pflegeheim wäre billiger, ich zahle deswegen keinen Elternunterhalt. Also das ist eine kuriose Rechtsprechung, aber das beruhigt unter Umständen Familien auch, dass man vom Grundsatz her sagen kann, für die ambulante Pflege, selbst wenn sie teurer ist als das Pflegeheim, müssen dann die Kinder zumindest für die Mehrkosten nicht aufkommen.
Das ist jetzt eine Frage, da habe ich vorher nicht recherchiert, kam mir aber spontan, wenn wir auch darüber sprechen, dass man ja klug zum Beispiel Schenkungen tätigt oder vererbt. Wenn man also als noch fitte Eltern sagt, Mensch, ich möchte meine Kinder später nicht belasten, wenn ich mal wirklich krank und pflegebedürftig werde, gibt es eine Möglichkeit, dass ich meine Kinder davor schütze, vor diesem Elternunterhalt oder dass ich vielleicht zusätzlich Vorsorge als älterer Mensch, dass meine Kinder später nicht finanziell belastet werden? Gibt es sowas?
Also ich sage mal, außerhalb des rechtlichen Spektrums ist natürlich Vorsorge von den Eltern immer möglich. Ob irgendwelche Zusatzversicherungen, die ich abschließe oder Lebensversicherungen zum Beispiel, später erreichen werden, die Pflege zu finanzieren, ist natürlich immer die Frage. Ansonsten sollte man, wenn man versuchen möchte, Kinder gerecht zu behandeln, beziehungsweise Kinder vor dem Elternunterhalt zu bewahren. Wie ich schon gesagt, möglichst vorausschauend arbeiten und versuchen eben die Gerechtigkeit unterhalb oder innerhalb der mehreren Kinder herzustellen. Das funktioniert am ehesten durch Vertragsgestaltung, wenn es um Übertragung eines Familienheims geht, auch durch interne Regelungen, die unter den Kindern dann abgesprochen werden können und einfach in diesen Notarvertrag mit reingeschrieben werden. Ansonsten, Vertragsgestaltung heißt auch unter Umständen Gegenleistungen zu vereinbaren, weil dann ist es im Prinzip gar keine Schenkung, weil Schenkung heißt ja unentgeltliche Hausübertragung. Wenn man aber sich Gegenleistungen versprechen lässt für die Hausübertragung, dann kann so eine Schenkung natürlich auch nicht zurückgefordert werden, weil es gar keine Schenkung vom Begriff her ist. Und bei Gegenleistungen denke ich zum Beispiel daran, also dieses Wohnungsrecht sich einräumen zu überlassen, ist auch das Wohnungsrecht sich einräumen zu lassen, ist auf jeden Fall so eine Gegenleistung. In vielen Fällen lässt man sich aber auch in solchen Übertragungsverträgen Pflegeleistungen von den Kindern versprechen. Und zwar meinetwegen auch nur einfachster Natur, um eben die Kinder nicht zu überfordern, aber allein schon hauswirtschaftliche Versorgung, einkaufen zu gehen, am Wochenende zu kochen oder was auch immer, das kann man sich letztendlich auch entgelten lassen. Und das reduziert dann letztendlich auch den Wert der Hausübertragung und damit auch den Schenkungswert.
Wir wollen natürlich wirklich hoffen, dass Familien genau das tun, dass die sich mit 60, wie Sie sagten, Frau Eiden, einfach mal zusammensetzen mit allen Kindern und dass man plant, dass man eine Rechtsberatung hat, so wie Sie, Herr Schneider, dass man auch wie Herr Helmich oder Frau Eiden eine Pflegeberatung in Anspruch nimmt und einfach dieses gesamte Paket mal durchspricht. Davon gehen wir jetzt aus und darauf hoffen wir, dass das in den meisten Familien der Fall ist. Dennoch, wann gibt es die Möglichkeit, gegen diesen Elternunterhalt, Herr Schneider, vorzugehen? Ich glaube, das sind grobe Verstöße des Elternteils oder so ähnlich heißt es, ne?
Ja, also tatsächlich, die Fälle oder diese Fragen stellen sich ja jetzt immer weniger, weil viele Familien diese 100.000-Euro-Grenze gar nicht mehr überschreiten. Wenn das aber tatsächlich bei einem betroffenen Kind oder in einer betroffenen Familie der Fall ist, dann wird Elternunterhalt genauso beleuchtet wie früher auch. Und da hat es früher auch schon immer den sogenannten Härtefallausschluss gegeben, wenn also zum Beispiel die Eltern ihr Vermögen im Vorfeld verprasst haben und sich dadurch selbstbedürftig gemacht haben. Oder wenn die Eltern ihre eigenen Kinder in jungen Jahren vernachlässigt haben und man ihnen das auch tatsächlich vorwerfen kann, sich nicht gekümmert haben, weil sie einfach von den Kindern nichts wissen wollten, dann sind zwar am Ende noch die verwandtschaftlichen Beziehungen da, aber da leuchtet irgendwie ein, dass dann auch im umgekehrten Verhältnis von den Kindern an die Eltern keinerlei Unterstützung mehr geleistet werden soll. Das akzeptiert unser Sozialstaat. Die Kosten bleiben dann beim Sozialverträger hängen, aber die Kinder sind dann von der Elternunterhaltszahlung befreit.
So, ich glaube, Frau Eiden, Herr Schneider, Herr Helmich, haben wir einmal grob das Gesamtpaket angerissen oder haben wir irgendwas Essentielles vergessen? Nicken in die Runde, Frau Eiden.
Ja, ich denke, wir haben das Grobe auf jeden Fall behandelt. Wichtig ist wirklich, sich damit frühzeitig zu beschäftigen oder sich einfach dann auch wirklich professionelle Partner an die Seite zu holen, das heißt Beratung eben oder, also Beratung, Pflegeberatung oder eben Rechtsberatung. Auf jeden Fall, dass man einfach nochmal von extern auch einen Gedankenpool hat an Sachen, die man nicht vergessen sollte, weil wenn dann die Pflege eintritt, dann ist man ja akut betroffen und dann ist man ja auch emotional betroffen und denkt unter Umständen nicht mehr alles ganz rational durch, weil man ja einfach emotional beteiligt ist. Das heißt, da macht es auf jeden Fall Sinn, noch jemanden zu haben, der einen da durchführt, dass man einfach wirklich die Leistungen alle nutzt, die einem auch zustehen, die oft ja nicht alle bekannt sind. Genau, und dass man da dann gut aufgestellt ist.
Herr Helmich?
Ja, zwei Dinge vielleicht noch. Also ich auch noch mal, ja, drei im Prinzip. Auch nochmal den Appell, auch von Frau Eiden nochmal wirklich an die Familien, sich rechtzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann der Appell, ja, Leute, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr meint, der Baum brennt, sprecht eure Kranken an, eure Pflegekasse, nimmt die Pflegeberatung in Anspruch, dafür sind wir da. Und ein Abschlusssatz von mir, das hat der Johannes so schön mir nochmal mitgegeben in der Vorbereitung.
An dieser Stelle hat, liebe Grüße an unseren Techniker Johannes, der das hier immer toll vorbereitet.
Aber das ist mir im Prinzip, hat er nicht das Primat auf diese Aussage, sondern das hat mein Ausbilder in der Pflegeberatung damals mal gesagt, dass die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung. Es ist keine Vollkaskoversicherung. Also was bedeutet das im Prinzip? Es bedeutet, dass egal welchen Pflegegrad ich auch immer habe, es wird immer irgendwas in Euros an mir hängen bleiben. Und das kann ich entweder selber bestreiten oder, wie wir heute hinreichend gehört haben, am Ende des Tages halt die Gemeinschaft, also der Steuerzahler. Aber dieses Bewusstsein zu haben, ich bin ja pflegeversichert, ja, ist ja schön, aber es deckt nicht alles ab. Das ist halt nochmal, auch nochmal wichtig zu wissen. Dankeschön.
Sehr gerne. Frau Eiden, Sie haben noch...
Genau, weil Sie es gerade gesagt haben, Herr Helmich, mit den Steuerzahler. Also man muss so ein bisschen moralisch natürlich schon auch sagen, wer bezahlt, also wer finanziert denn das Sozialamt? Das ist ja jetzt nicht irgendwie die Geldquelle, die endlos Geld sprudelt, um die Kosten zu bezahlen, damit hier jede Familie alle Häuser gut weitervererbt und die Reichen immer noch reicher werden, sondern natürlich ist es schon auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, dass wir alle über die Steuern Pflege mit bezahlen und deswegen ist durchaus sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist, dass auch jeder selber vorsorgt für das, was er halt auch kann, weil es letztendlich ja dann auch wieder alle trifft. Also ich möchte
jetzt sehr, sehr guter Beitrag, also die Moral und sich genau auch mal zu überlegen, ja, wer zahlt was in dieses System ein, ja, und sehr gut, Frau Eiden, tolles Schlusswort von Ihnen. Und Herr Schneider, das letzte Wort gilt Ihnen.
Ich möchte vielleicht ganz zum Schluss noch sagen, für viele Familien, Eltern und Kinder gleichermaßen, ist so ein Umzug in ein Pflegeheim, sich befassen müssen mit Formularen, mit neuen Informationen, mit Kostenbeschaffung, mit Vermögensaufstellung und so weiter, ja, ein Riesenaufwand und führt dazu gewissen Unsicherheiten und Sorgen. Da kommt sehr häufig mit dazu, dass die Sozialämter einen mit Formularen überhäufen, Informationen verlangen, ständig Nachfragen haben und so weiter und so fort. Und da schätze ich wirklich die Pflegeberatung, sei es von FAMPLUS oder sei es von den Beratungsstellen, auch bei den einzelnen Sozialversicherungsträgern oder auch die rechtliche Beratung, die zur Verfügung steht. Ich kann nur dazu appellieren, wenn Ihnen das alles zu viel wird, nehmen Sie diese Beratung in Anspruch. Zum Teil werden Informationen auch verlangt, die überhaupt keine Rolle spielen. Das rauszufiltern ist für den Einzelnen oft schwer zu sehen. Für jemanden, der das tagtäglich macht, ist es vielleicht einfacher. und schneller erledigt. Also Hilfe in Anspruch zu nehmen, sich unterstützen zu lassen, schafft manchmal auch Probleme schneller vorbei, sodass dann eigentlich das gewohnte und geliebte Leben wieder einigermaßen normal weitergehen kann.
Ja, und das am besten nicht erst, wenn es zu schwierig wird, sondern im Vorfeld, dass man eigentlich ganz entspannt mit neuen Situationen dann umgehen kann. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war unser Podcast zum Thema Elternunterhalt. Ja, und die Fachleute hier an meiner Seite, bei denen ich mich auch mal sehr wohl fühle und gut aufgehoben. Zum einen danke ich Rechtsanwalt Thomas Schneider und Fachanwalt für Erb- und Sozialrecht. Danke, dass Sie da waren.
Gerne, vielen Dank.
Viktoria Eiden von der Pflegeberatung der FAMPLUS GmbH.
Danke, dass ich da sein durfte heute.
Und Michael Helmich von der Pflegeberatung der KKH.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und auf Sie freue ich mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, hier beim Podcast der KKH und FAMPLUS.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.